wenn ich auf der Straße angegriffen werde, mir die Hose runtergerissen wird und jemand gewaltvoll vaginal seine Hand einführen will, dann wehre ich mich mit allem, was ich habe. Aber im Kreißsaal ist das in Ordnung?
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Gewalt in der Geburtshilfe. Zu Gast habe ich Eva Plackzeck. Sie wollte schon als junges Mädchen Hebamme werden, doch als sie dann mit 18 Jahren ihre Ausbildung begann, ja, entpuppte sich ihr vermeintlicher Traumjob als absoluter Albtraum. Eva begegnete nicht nur zahlreichen strukturellen Problemen, sondern erlebte auch viel Gewalt, sowohl unter den Mitarbeitenden als auch gegenüber den Gebärenden. Ja, und irgendwann wurde sie sogar selbst zur Mittäterin. In der Folge berichtet Eva schonungslos offen von ihren Erfahrungen, leistet wichtige Aufklärungsarbeit und zeigt Lösungswege auf, wie unsere Geburtshilfe menschlicher und sicherer werden kann. Es ist eine wirklich schöne und vor allem ehrliche Folge geworden und ich bin Eva mega dankbar für ihre Offenheit und ihre Impulse. Euch jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Hey Eva, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Wie geht's? Wie steht's?
Wie steht's? Ich bin gestern aus Washington zurückgekommen. Ich bin ja Hebamme und Flugbegleiterin, deswegen bin ich noch ein bisschen müde um die Nase rum, aber ansonsten geht's mir gut.
Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ich freue mich vor allem auch, über dieses doch sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen, über das, glaube ich, super viele Leute auch gar nicht so genau Bescheid wissen. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, vielleicht erstmal eine ganz grundlegende Frage an dich, die dir bestimmt auch schon ganz oft gestellt wurde. Wie ist denn der Gedanke aufgekommen, dass du Hebamme werden möchtest? War das schon immer dein Wunsch?
Das kam tatsächlich wirklich ganz, ganz früh, als meine Mama mich damals aufgeklärt hat. Hat sie mir auch erklärt, was eine Hebamme macht und wie wichtig sie für sie war. Und dann war ich direkt on fire und war direkt so, alles klar, das finde ich super. Ich habe dann so in der schulischen Laufbahn noch ein paar Umwege genommen, weil ich dachte so, ich muss studieren, ich muss dies und das, diesen gesellschaftlichen Druck. Ich glaube, den kennen wir alle oder viele kennen das. Und dann war ich aber mit 18 so, nee, ich weiß, was ich will und dann mache ich das auch. Umso schockierter war ich dann, als ich gemerkt habe, wie die Realität in den Kreißsälen aussieht. Also ich bin dann sehr schnell auf den Boden der Tatsachen gefallen.
Ja, was ist genau passiert?
Also ich war in einem Haus, also in dem ersten Haus, wo ich gearbeitet habe, was sehr, sehr, ja, muss man einfach sagen, übergriffig gearbeitet hat und sehr machtmissbrauchend gearbeitet hat. Nicht jede Hebamme. Es gibt wunderbare Hebammen, es gibt wunderbare Ärzte und Ärztinnen.
Ja.
Aber man muss ja ehrlich sagen, alle, die schon mal in einem Unternehmen gearbeitet haben, wenn die Führung nicht stimmt und wenn die Führung einen sehr, sehr schwierigen Ton angibt und sehr hierarchisch im negativen Sinne ist, dann ist es super schwierig für die Mitarbeitenden, da ein gutes Klima reinzubringen und eine gute Arbeit zu leisten, weil sie einfach dominiert werden. Und das ist mir dann eben auch passiert. Bedeutet, ich bin ganz viel Gewalt begegnet gegenüber Frauen, gegenüber uns Hebammen-Schülerinnen und gegenüber anderen Mitarbeitenden. Und es war einfach schockierend zu sehen, dass wirklich Menschen im medizinischen System gibt, die wirklich nicht im medizinischen System arbeiten sollten, so hart es klingt.
Ja, also das war ja teilweise sogar mit Ansage. Euch wurde gesagt, in dieser Ausbildung werdet ihr gebrochen.
Ja, ja gut, das sollte, glaube ich, noch so ein bisschen, ja, im Sinne von, es sollte uns ein bisschen die Realität zeigen und vielleicht auch so ein bisschen briefen, was kommen wird. Ich glaube, es war sogar gut gemeint in dem Moment, wo sowas gesagt wurde. Aber ja, es war eine krasse Aussage. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet und habe es dann erst an mir selber gemerkt.
Ja.
Aber ja, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn man monatelang, oder ja, also in meinem Fall jetzt nicht jahrelang zum Glück, aber monatelang immer wieder niedergemacht wird, in die Ecke gestellt wird, ja, beleidigt wird oder einfach so Psychospiele abbekommt, dass man da sehr schnell in seiner Persönlichkeit anfängt zu zweifeln. Für mich war tatsächlich das größere Problem aber immer die Gewalt an den Frauen.
Ja, du hast ganz, ganz schnell gemerkt, die Theorie liegt sehr weit entfernt von der Praxis. Und ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen drauf eingehen, was hast du in den ersten Diensten so erlebt? Was hast du genau beobachten können?
Ja, das hat dann ganz schnell angefangen mit, dass vor allem die Frauen halt super viel alleine gelassen worden sind. Das heißt, man kam da als Hebammenschülerin und hat ganz viel gelernt und ganz viel neues Wissen. Und dann heißt es aber schon, ja, in der Praxis werdet ihr das so nicht umsetzen können. Und dann fragt man sich, okay, aber warum? Das ist doch unser Beruf. Das ist doch das, was wir machen sollten. Und dann ist es aber, dann gilt es teilweise als schwach, wenn man die Frau emotional begleitet, wenn man bei ihr ist, wenn man sie unterstützt und wenn man sich Zeit nimmt, dann ist das nicht angebracht in solchen Umfeldern. Und dann wurden die Frauen halt viel alleine gelassen, natürlich auch aus Zeitgründen irgendwo. Bedürfnisse wurden nicht gesehen, sie wurden auch da irgendwo beleidigt, gemacht, getan. Und ich habe viel in der Ecke gestanden und zugeschaut, bis es dann irgendwann halt auch dazu kam, dass ich selber halt angeleitet wurde, Praktiken durchzuführen, die weder wissenschaftlich noch aktuell sind. Und das hinterlässt deutlich Spuren, wenn man sowas machen musste.
Ja. Magst du direkt drauf eingehen? Ich hätte es vielleicht erst später angesprochen, aber ne, du sagst selber, du bist zur Mittäterin geworden. Was ist denn genau passiert?
Mittäterin oder Täterin ist ein hartes Wort. Und ich habe mich irgendwo auch selber damit betitelt. Aber vorweg, ich finde, jeder, der Gewalt an anderen Menschen antut, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man verschließt die Augen und denkt sich, nee, das war alles richtig so, was ich gemacht habe. Und das hat seinen Sinn und gerade im medizinischen. Und auf der anderen Seite, und dafür habe ich mich entschieden, war es so dieses, ich bin es den Frauen schuldig, dass ich das ausspreche, was ich getan habe und dem Ganzen auch einen Namen gebe. Deswegen für mich bleibe ich Mittäterin oder Mittäterin, wie auch immer man es nennen möchte. Und es sah dann zum Beispiel so aus, dass ich Frauen vaginal untersucht habe, ohne Einverständnis, und dass sie sehr, sehr laut und deutlich gesagt haben, sie wollen das nicht, es tut ihnen weh und sie lehnen das ab und haben versucht, mich wegzutreten und zu machen und zu tun, was auch vollkommen berechtigt ist. Wir reden hier nicht von Notfällen, wir reden hier von normalen vaginalen Untersuchungen. Oder auch dabei zu sein, wenn wirklich Gewalt am Bauch ausgeübt wird, was nicht zu rechtfertigen ist, und das aber nicht zu unterbinden. Also ich habe dann da gestanden und habe es halt passieren lassen.
Ja.
Das ist ja auch, also ist einfach auch nicht okay irgendwo. Ich meine, klar, als Schülerin ist es sehr schwierig, da einzuschreiten. Aber ja, an sich dieses Festhalten von Frauen, gewaltvolles vaginales Untersuchen, Medikamente zu geben, ohne dass man die Frau richtig aufgeklärt hat, das sind alles Dinge, die ich auch getan habe, weil ich in diesem System aufgewachsen bin, bis zu einem gewissen Punkt, bis ich halt gesagt habe, dass ich kann das so nicht.
Ja.
So war es genau.
Du hast gerade so eine Sache angesprochen mit dieser Gewalt am Bauch direkt. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen und die hat mir von ihrer Geburt erzählt und die hat da tatsächlich auch keine schönen Erfahrungen gemacht, weil die haben sich tatsächlich auch mit dem kompletten Körpergewicht auf den Bauch gedrückt, um das Kind irgendwie rauszupressen. Du hast sowas auch miterlebt. Das war auch mit so ein einschneidendes Erlebnis, was du auch in deinem Buch beschreibst. Vielleicht magst du das auch noch so ein bisschen anreißen, um mal so eine Szene auch in den Kopf zu kriegen.
Ja, also was viele Schwangere oder Gebärende irgendwann mal in dieser ganzen Zeit hören, ist Castella-Handgriff. Das ist ein Handgriff, der ist schon sehr, sehr, sehr alt und wurde irgendwann mal entwickelt, um mehr Druck quasi zu geben, damit in Notfallsituationen das Kind schneller geboren wird. So, das ist der Sinn dahinter. Problem ist aber, dass der Castella-Handgriff in den seltensten Fällen richtig ausgeübt wird. Das bedeutet nämlich, eigentlich sollte der in der Wehe ohne Schmerzen mit flacher Hand auf dem Bauch mit Druck nach unten passieren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das deine Kollegin, Freundin gesagt hat, aber so passiert das normalerweise nicht. In der Regel wird es mit dem ganzen Ellenbogen, mit beiden Ellenbögen, mit dem kompletten Oberkörper, gerne auch von beiden Seiten, mit zwei Fachkräften, wo man sich auf diesen Bauch dann draufwirft, dieses Kind gewaltvoll rausgepresst. Und das hat nichts mit diesem Handgriff mehr zu tun. Das sind gewalttätige Abwandlungen, die auch einfach nicht zu rechtfertigen sind, die ganz klar von der WHO gesagt werden, so nicht, die ganz klar von den Leitlinien gesagt werden, das ist kein leichter Fundusdruck, so wollen wir das nicht. Es macht auch einfach keinen Sinn, es hat keinen Vorteil. Abgesehen davon, dass Mutter und Kind traumatisiert werden und vielleicht sogar körperliche Schäden davon tragen. Und das ist aber leider die Realität, die sich eingebürgert hat. Und ich habe mich lange gefragt, warum. Und ich für mich habe zwei Gründe irgendwo rausgesucht. Der eine ist einfach schlichtweg Gewohnheit und Unwissen. Es hat sich halt die letzten Jahrzehnte so eingebürgert und es wird von Generation zu Generation weitergegeben, ohne das zu hinterfragen.
Ja.
Und das zweite ist dieses Unwissen, also oder diese Bereitschaft, nicht Neues lernen zu wollen und dann aber wirklich zu glauben, dass das in dem Moment das Richtige ist, was man tut. Es gibt, also dass man glaubt, man hat keine Alternative. Und das ist aber auch meiner Meinung nach unprofessionell, wenn man sagt, ich will nicht neue Leitlinien lesen, ich will nicht auf den neuesten Stand bleiben,
total,
mich fortbilden. das geht in der Medizin nicht. Ja. Also gerade nicht in dem Zeitalter, das wir heute haben, wo wir so viele Möglichkeiten haben.
Ja. Gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie viele Frauen von Gewalt in der Geburtshilfe betroffen sind?
Bin ich ganz ehrlich mit dir, es ist super schwammig, weil es gibt noch nicht genug Studien. Das ist ja wie bei allen Studien im weiblichen Fachbereichen, Gesundheitsbereichen. Da ist eine große Gap, das ist sehr schwierig. Ja. Es gibt Studien, die gehen von bis zu 50% bis weniger, so die um die 15-20% sind. Fakt ist aber, wir können davon ausgehen, dass es so um die jede dritte Frau auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise betrifft. Es wird eine riesengroße Dunkelziffer geben, weil viele Frauen das gar nicht wissen. Wenn du mit den Frauen sprichst, ja, aber Geburt ist doch so, das musste halt dann passieren, es war halt dann irgendwie alles dringend. Das ist ja auch nicht übel zu nehmen. Wie soll eine Frau das besser wissen, dass das nicht in Ordnung ist? Ja. Das ist erst so, auf meinem Profil in Instagram merke ich das ganz oft, dass ganz viele mir schreiben, es ist nicht okay gewesen, was mir da passiert ist. Und es ist auch normal, dass ich mich jetzt so schlecht fühle danach. Und dann bin ich immer so, ja, deine Emotionen haben meistens eine Begründung. Oder eigentlich immer. Und es ist nicht nur nicht okay gewesen, was dir passiert ist.
Ja, man fragt sich auch immer so, klar, ne, eine gebärende Person steht unter Schmerzen und kann vielleicht gar nicht mehr so gut unterscheiden zwischen gut und böse. Ja. Aber selbst die Personen, die dabei sind, wissen ja nicht genug, um einschreiten zu können. Oder, ne, also Väter, whatever, wer auch immer dabei ist. Ja, schwierig.
Da kann man auch niemandem Vorwürfe machen, ne? Weil so eine Begleitperson, egal wie du jetzt dann sagst, ob es der Vater ist, ob es die Mutter ist, ob es ein Doula ist oder die Freundin oder wer auch immer, es ist total egal.
Ja.
Partnerin, wie auch immer, die können dafür auch nichts. Also im Endeffekt ist das Opfer und auch die Begleitperson, wie gesagt, niemals schuld, sondern immer der Täter oder die Täterin. Das ist ja wie im echten Leben. Ich habe immer gerne den Vergleich, wenn ich auf der Straße angegriffen werde, mir die Hose runtergerissen wird und jemand gewaltvoll vaginal seine Hand einführen will, dann wehre ich mich mit allem, was ich habe.
Ja.
Aber im Kreißsaal ist das in Ordnung. Da gibt's einen ganz spannenden Fall. Ich weiß nicht, ob ich den kurz anreißen soll, von einer Gynäkologin. Eine Gynäkologin, die selber vor Gericht gegangen ist, weil sie Gewalt während der Geburt erlebt hat. Und bei ihr war es damals so, dass sie in den Kreißsaal kam und die Geburt war relativ flott, aber jetzt nicht, es war kein Notfall, es war nichts. Und ihr wurden die Klamotten quasi runtergerissen. Sie wurde festgehalten, alles wurde ausgezogen, es wurde ganz schnell die Hand reingesteckt und vaginal untersucht, ohne ihr irgendwie was zu sagen und anzuleiten. Und ich will uns nochmal, sie ist Gynäkologe, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie das Feld nicht kennt. Und ihr wurde vor Gericht gesagt von dem Herrn, der das Ganze verarbeitet hat, ob sie denn wüsste, dass sie die Hose ausziehen soll für die Geburt. Sonst kann das Kind ja nicht kommen. Und sie war so, ja, darum geht's hier jetzt wirklich nicht. Es geht um die Art und Weise, wie und wie sie festgehalten wurde und wie sie die Klamotten runtergerissen wurde und dass sie einfach, es ist immer noch ihr Intimbereich. Es ist nichts, wo man jetzt jeden Tag mit fremden Händen dran arbeitet.
Ja.
Oh Mann, und das ist halt leider ganz oft Realität, dass das nicht ernst genommen wird, weil das halt der Kreißsaal ist. Und es muss ja irgendwie raus, das Kind.
Und es gibt ja auch dann auch oft diese Geschichte, dass man dann sagt, so, es muss jetzt so sein, ne? Also das, da wird ja auch viel mit dem Wohl des Kindes verargumentiert.
Ja, ich schreibe da auch immer, also ich habe ein Buch auch drüber geschrieben, über dieses Thema mit, dass man die Mutter im Namen des Kindes erpresst. So dieses, ich meine, man stellt sich vor, man liegt da total ausgeliefert und dann sagt man einer werdenden Mutter oder wem auch immer, dem Vater von mir aus auch oder der Begleitperson, wenn sie das und das jetzt nicht machen, dann stirbt jetzt ihr Kind, dann sind sie selber dran schuld. Oder dann fahren wir in OP, dann sind sie selber dran schuld. Das ist Erpressung bis sonst wohin. Und jetzt kann man sich vorstellen, im Wochenbett, also in der Zeit nach der Geburt, wie tief solche Sätze gehen. Also wie tief und wie lange man noch über sowas nachdenkt und an sich zweifelt und sich fragt, ob ich wirklich alles richtig gemacht habe. Dabei ist es einfach nur unprofessionell und Erpressung und Machtmissbrauch im höchsten Grade. Weil in dem Moment, die Frau weiß es ja einfach nicht besser. Oder die Gebärende weiß es. Dieser Mensch weiß es einfach nicht besser. Das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Weil wer von uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, wer von uns hat dann schon mal eine Geburt gesehen, außer jetzt so wie ich jetzt als Hebamme. Wer weiß denn schon, wie funktioniert das denn eigentlich? Wir kennen das aus Film und Fernsehen.
Ja, total.
Und das, was wir in Film und Fernsehen sehen, ich denke, da sind wir uns alle einig, das ist jetzt nicht unbedingt die Realität.
Ja. Inwiefern leidet denn auch das ungeborene Kind an der Gewalt?
Also man weiß heutzutage, dass die Kinder, egal ob es jetzt in der Schwangerschaft ist oder auch während der Geburt, dass die durch die Hormone und durch die Emotionen der Mutter ganz viel mitkriegen. Unsere Neugeborenen, unsere Babys sind intuitiv Das ist wahnsinnig schön, das zu beobachten. Es kann uns auch an jegliche Grenzen bringen, keine Frage, aber es ist an sich wahnsinnig schön, weil diese kleinen Wesen einfach nur fühlen und intuitiv handeln. Das verlieren wir ja teilweise im Erwachsenenleben. Deswegen, wenn das Kind mitbekommt, dass die Mutter wahnsinnig viel Stress hat, reagiert es natürlich. Dann kriegt es selber Angst, auch im Bauch, auch bei Geburt. Deswegen braucht man sich nicht wundern, wenn man immer wieder eingreift, der Mutter Angst macht, sie stresst, in gewisse Situationen zwingt oder zu Interventionen zwingt, denen sie vielleicht selber nicht überzeugt ist, dass das Kind irgendwann anfängt zu reagieren, um dass wir uns die Pathologien und die Krankheiten irgendwo ins Haus holen durch den ganzen Stress, den wir verursachen. Klassisches Beispiel dafür sind meiner Meinung nach die ganzen Einleitungen. Weiß nicht, ob du schon mal im Umfeld eine Gebärende hattest, die eingeleitet wurde. Das kann auch teilweise mal 3, 4, 5 Tage dauern mit Medikamenten. Und man gibt immer wieder Stress auf die Mutter aus, indem sie immer wieder Wehen hat oder vielleicht auch nicht. Und dann wieder CTG-Kontrolle, also diese Kontrollen, wo die Herztöne überwacht werden.
Ja.
Und es sind ewige Prozeduren, bis irgendwann das Kind auch keine Lust mehr hat. Und dann geht die Geburt meistens in eine ganz unschöne Richtung.
Ja.
Und das kann man den Kindern auch nicht übel nehmen, weil sie ja einfach nur darauf reagieren, was ihnen von außen zugeführt wird. Genauso auch körperlich, wenn man sich jetzt überlegt, diese Abwandlung vom Costella-Handgriff. Wenn sowas auf einem Bauch passiert, ein schwangerer Mensch beschützt 9 Monate oder sagen wir mal 42 Wochen lang diesen Bauch, da darf niemand rankommen, da darf nichts passieren. Es ist Heiligtum.
Ja.
Und dann ist es okay, wenn man sich draufwirft.
Mit roher Gewalt da drauf lehnt. Ja. Ja.
Da sollte gesunder Menschenverstand eigentlich schon sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja.
Weil wie oft kommen Kinder raus mit geplatzten Adern im Auge, weil der Druck zu groß war, mit Blutergüssen und sonstigem. Und da, oder ist gerne auch mal, dass es dann stecken bleibt an der Symphyse, also am Schambein und dann quasi zu einer Schulter dislokiert, dass es nicht richtig geboren wird und so Geschichten.
Ja.
Das holen wir uns alles in uns selber ins Haus. Hm. Und das ist super schade.
Ich würde auf eine Sache noch gerne zu sprechen kommen oder nochmal den Fokus darauf legen. Wenn man an Gewalt denkt, denkt man automatisch eher an physische Gewalt, aber ich glaube auch psychische Gewalt ist da eine ganz, ganz große Geschichte. Vielleicht magst du da nochmal genau drauf eingehen, was vielleicht auch für kleine Dinge Gewalt sein können. Ab wann ist denn schon eine Grenze überschritten?
Also ich persönlich finde, dass die Grenze schon sehr, sehr früh überschritten wird, gerade so in der Schwangerschaft schon. Wie viele Frauen kriegen gesagt, sie müssen dies, das und jenes machen, wenn sie das nicht machen, dann handeln sie unverantwortlich und das geht ja nicht. Und man denkt sich so, ja, aber es ist doch mein Körper, es ist meine Schwangerschaft, wenn ich diese Impfung nicht will oder wenn ich vielleicht diesen Test doch möchte oder wenn ich, also das sind ja selbstbestimmte Entscheidungen, die man selber für den eigenen Körper und für sein Kind trifft und da fängt es ganz oft schon an, weil in der Medizin sollte es eigentlich so sein, dass wir als Fachkräfte, also zum Beispiel ich als Hebamme auch, dass wir aufklären, dass wir Wissen geben und dass wir im Endeffekt aber objektiv bleiben, damit die Frau die Entscheidung treffen kann. Im Notfall natürlich, da kommt unser subjektives Wissen und unsere Erfahrung ins Spiel. Aber ansonsten geht es darum, was empfindet die Frau und was möchte sie und was braucht sie. Und das zieht sich eben bis zur Geburt teilweise dann durch, dass es dann anfängt schon mit, sie müssen sich jetzt so und so hinlegen. Und die Frau sagt aber, oh nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Oder ihr wird gesagt, dass das keine richtigen Wehen sind. Wie viele Frauen diesen Satz gehört haben, ja, das sind noch keine Wehen. Das macht schon was mit einem Menschen, wenn man sich denkt, aber ich habe hier Schmerzen, wieso sieht mich denn keiner, wieso hört mich denn keiner, warum auch immer das jetzt schon so schmerzhaft ist. Dieses Ernst genommen werden, das wollen wir doch alle eigentlich im Leben. Dass man uns, wenn wir ein Problem haben, wenn wir irgendwas haben, dass man uns hört und sieht und das sollte das Grundbedürfnis sein. Und für viele ist das okay, die sagen halt, ja gut, das sind halt Fachkräfte, die haben halt auch Stress und keine Ahnung was. Es ist aber nicht in Ordnung, das fängt schon damit an und dann geht schon so eine Kaskade los von einem zum anderen. Und man fühlt sich immer schlechter, man macht sich immer kleiner, bis man irgendwann gar nichts mehr sagt und einfach akzeptiert, wenn die ganze Zeit irgendwie dumme Kommentare oder Handlungen kommen, die man eigentlich gar nicht möchte.
Ja. Du hast irgendwann die Reißleine gezogen. Ist dir das schwer gefallen?
Sehr schwer. Also ich erinnere mich heute noch sehr, sehr gut an den Tag. Ich bin ganz normal zum Dienst gefahren und habe geparkt, bin dorthin gelaufen und habe dann vor dem Eingang dieses Klinikums gestanden und ich habe es wirklich physisch nicht geschafft, einen Fuß durch diese Tür zu setzen. Es hat auch im Nachhinein viele Jahre gebraucht, bis ich jemals wieder dieses Haus betreten habe.
Hm.
Und ich habe dann eine Kollegin angerufen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann hier nicht reingehen, weil wenn ich noch einen Dienst mache, den ich auf diese Art und Weise, denn ich verliere mich. Ich höre irgendwann auf und passe mich an. Und das war meine größte Angst, diesen Schalter im Kopf umzulegen und zu sagen, gut, dann werde ich so wie diese Menschen hier, dann werde ich so wie diese Fachkräfte und tue das den Frauen an, einfach weil ich mich angepasst habe. Und das war mein worst case Szenario, weil dann wäre ich gebrochen worden, dann hätte ich mich verloren. Und dann habe ich gesagt, gut, dann rufe ich jetzt an und dann kündige ich. Und ich werde Hebamme werden, das wusste ich in dem Moment, aber nicht hier, nicht so und nicht auf diese Art und Weise. Und das hat mir sehr das Herz gebrochen, weil ich ja genau wusste, was ich eigentlich machen will. Und es ist ja doch schon ein sehr großer Herzensberuf. Aber
ja. Was hast du dann erstmal gemacht?
Ich hatte immer den Plan, B-Flugbegleiterin zu werden, so wie ich es ja jetzt quasi auch nebenbei bin. Mhm. Und dann habe ich das ganz schnell in Angriff genommen, habe dann erstmal quasi 180 Grad was ganz anderes gemacht, Zeit vergehen lassen, reflektiert, gelernt, habe ein Fernstudium angefangen und dann auch während der zweiten Ausbildung beendet noch und habe erstmal meinen Kopf sortiert und versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert ist und aber auch mir so zu überlegen, wie kann ich es irgendwann besser machen und was kann ich tun, dass das vielleicht irgendwann mal ein kleineres Thema wird oder vielleicht sogar verschwindet. Und so bin ich dann auch irgendwann auf Instagram gekommen oder auf Social Media allgemein tatsächlich sind.
Ja. Ja, mein Gott, irgendwie, obwohl das ist so ein abgedroschener Spruch, ne? Irgendwie hat alles ja immer so einen Sinn irgendwie. Aber ja, ich meine, du hast ja dann wirklich nicht aufgegeben, du hast dann einen zweiten Betrieb irgendwann gesucht und irgendwie dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben. War da alles Friede, Freude, Eierkuchen oder?
Also gerade so diese systemischen Probleme, was Hebammenmangel angeht, Zeitmangel, eine Aufklärung, die definitiv besser sein sollte, einfach ein überarbeitetes System und dass wir auch quasi die Frauen auch nicht kennen, die zur Geburt kommen, sondern dass das ja alles sehr, sehr anonym irgendwo ist. Hm. Das kannst du in Deutschland Stand jetzt von heute auf morgen nicht verändern. Dafür brauchen wir viel, viel mehr. Dafür brauchen wir generell bessere Bezahlung im Gesundheitssystem. Wir brauchen viel mehr Hebammen. Es muss viel mehr Wertschätzung passieren. Und es müssen auch einfach andere Systeme aufgebaut werden, dass die klinische Geburtshilfe nicht mehr so anonym ist. Und das war in jedem Haus. Das kannst du nicht ändern. Aber das war ertragbar, weil ich wusste, dass der menschliche Umgang deutlich, deutlich besser ist. Auch in dem Haus, wo ich dann war, gab es dieses übergriffige Kristellern, beziehungsweise diese Abwandlung vom Kristellerhandgriff, die gab es einfach nicht. Wenn die Frau mehr Druck nach unten gebraucht hat, dann haben wir die aufgerichtet. Dann haben wir ihr ein paar Minuten Pause gegönnt, haben vielleicht mit einem Tuch, so wie es in Hausgeburtshilfe auch ist, eine Richtung gegeben, ne, dass man ihr quasi zeigt, da musst du hinschieben, aber auch ohne Schmerzen, ohne jeglichen Übergriff quasi.
Ja.
Und im schlimmsten Fall kam dann quasi das Thema mit Sauglocke oder so eine Mini-Sauglocke quasi, wenn das Kind schon so tief stand, wir aber nicht die letzte Kurve bekommen haben, aber eben ohne, dass wir von außen diesen extrem schmerzhaften und gewalttätigen Druck ausgeübt haben. Es gab es in diesem Haus einfach nicht, weil alle wussten, es macht medizinisch keinen Sinn und Leitlinien wurden beachtet. Die konnten nicht zu 100% umgesetzt werden wegen den systemischen Problemen.
Ja.
Aber wenn neue Leitlinien rauskamen, haben wir uns zusammen hingesetzt, haben uns die angeschaut und überlegt, was davon können wir umsetzen. Es gab Supervisionen für das ganze Team, in denen Fälle besprochen wurden, reflektiert wurden und auch gesagt wurde, wenn es nicht gut gelaufen ist und man hat daraus gelernt. Also das sind alles Dinge, die medizinischen eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber das geht halt nur in einer guten Hierarchie, in einem gut geführten Kreißsaal.
Ja. Eine Sache, die mir während der Recherche immer wieder in den Kopf gekommen ist, und du hast es auch teilweise schon beantwortet, aber wie kommt diese Gewalt überhaupt zustande? Warum verhalten sich diese Menschen teilweise so? Ich meine, du hast schon Zeitmangel angesprochen, Personalmangel, geringe Wertschätzung, die natürlich auch oft in Frust endet.
Definitiv. Ich glaube, es hat viele verschiedene Gründe. Ich glaube, wie gesagt, viele wissen es nicht besser. Die machen es schon seit 20, 30 Jahren so, wurden selber so angelernt. Es gibt schulisch gesehen, jetzt ist es ja ein Studiengang, jetzt sind wir an Universitäten und Hochschulen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil man, glaube ich, da ganz anders nochmal hinterfragt. Ich glaube, das wird allein schon viel verändern, weil wenn man auch so ein festgefahrenen alten System lernt, ist es super schwierig, den Fortschritt sich anzupassen. Aber ja, der größte Punkt für mich bleibt dieses Verschließen, dieses Augenverschließen. Das war ja eigentlich der Punkt, genau vor dem ich gestanden habe. Mache ich jetzt die Augen zu und mache so weiter, weil das mein Traumberuf ist, weil ich nicht aufgeben will. Und dann wäre das mir genauso passiert. Und dann würde ich heute auch wahrscheinlich so arbeiten wie die anderen Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, das passiert leider sehr, sehr oft, dass man sich dann anpasst.
Und man in diesem Autopilot ist.
Ja. Und einfach seinen Job macht und wirklich davon überzeugt ist, das ist das Richtige, was ich hier tue. Aber man traut sich selber nicht, weil man irgendwo Angst davor hat, vor dem Ergebnis, das zu reflektieren und zu hinterfragen, ist das wirklich richtig, was ich jetzt hier getan habe? Weil wer will schon die Antwort haben, ich habe hier einem Menschen Gewalt angetan. Ich bin Täter oder Mittäterin. Das ist eine Aussage, das tut weh. Das muss man sich eingestehen. Und ich glaube, das wollen die wenigsten.
Also würdest du sagen, viele Hebammen und Ärztinnen sind sich gar nicht dessen bewusst, dass die so viel Gewalt anwenden?
Ja, definitiv. Also das spannendste Erlebnis, was ich mal hatte in dem Haus, wo ich damals gearbeitet habe, war ich ein paar Jahre später zu einem, in der Geburtshilfe gibt's Roses Revolution. Das ist ein Tag, der ist Mitte, Ende November, wenn ich richtig bin. Und da geht's drum, dass Gebärende oder Eltern, sagen wir allgemein mal Eltern, die Gewalt erlebt haben während der Geburt, ihre Rose ablegen dürfen und damit auch gerne ihre Geschichte. Also sie können einen Brief schreiben, sie können auch nur die Rose ablegen, sie können was auch immer. Das vor der Klinik oder vor der Geburtsstätte, wo sie waren, um für sich selber einen gewissen Schlussstrich zu ziehen oder einfach um sich mitzuteilen, um gesehen und gehört zu werden. Und da habe ich da vor ein paar Jahren mal dort, wo ich dann zu dem Zeitpunkt quasi war, angeboten, hier, ich bin für euch da. Ihr müsst es nicht alleine machen, ich unterstütze euch, wir legen das zusammen ab, weil es ist natürlich ein Riesenschritt und es tut auch einfach weh, an den Ort zurückzugehen. Ich war aber nicht dafür da, um irgendwie ins Gespräch zu gehen, wenn die Frauen das nicht wollen oder die Männer das nicht wollen. Und das hat natürlich die Klinik mitbekommen. Dann kam die Kreisanleitung raus und wollte und ist in Konfrontation gegangen mit mir und wollte dann auch in Konfrontation mit den Betroffenen gehen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Dafür ist dieser Tag nicht da. Wir wollen hier heute keine Menschen konfrontieren. Das wäre nämlich unvorbereitet in ein Streichgespräch und das geht nicht.
Ja.
Und diese Rechtfertigung, das bringt diesen Frauen auch einfach nichts mit den Betroffenen. Und habe dann gesagt, nee, da stelle ich mich dazwischen, das machen wir hier nicht. Und dann habe ich noch ein bisschen so mit der Fachkraft gesprochen und sie hat sich vor mich gestellt und gesagt, bei uns wird es nicht gemacht. Wir Christella nicht und wir machen auch keine Abwandlung von Christella Handgriff, bei uns gibt's sowas nicht. Und dann habe ich sie angeguckt, aber ich habe doch hier gearbeitet. Ich habe es selber gesehen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und ich kenne auch sehr viele Betroffene, die auch heute noch hier gebären, wo das Thema ist. Und dann hat sie sich irgendwann selber versprochen und hat gemeint, ja, sie kann sich ja schon vorstellen, dass manchmal gewisse Fachkräfte sich dann auch einen Stuhl holen müssen, weil sie einfach zu klein sind und sonst nicht aus Bett kommen. Und dann habe ich gemeint, ja, sehen Sie. Ja, natürlich passiert das hier. Aber das ist dieses Realisieren, nee, das gibt's, sowas machen wir nicht. Gewalt gibt's bei, nee, Gewalt gibt's bei uns nicht. Also da merkt man wirklich, das will man sich nicht eingestehen. Und es wird ja auch oft nicht dokumentiert. Das ist ja auch so das beste Zeichen dafür, dass es einfach gemacht wird. Aber eigentlich will man darüber nicht sprechen. Eigentlich existiert es nicht. Und wir wissen ja auch irgendwo, dass es falsch ist. Deswegen dokumentieren wir es nicht. Aber wir machen es trotzdem.
Glaubst du, durch dein nach draußen gehen hat sich in der ersten Klinik was verändert?
Ich glaube tatsächlich ja. Ein bisschen. Weil mein Name sehr, sehr bekannt dort ist, logischerweise.
Ja.
Und ich merke es, wenn es irgendwie heißt, die Frau von der Hebamme Eva Platzek betreut, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und so, ja, passt mal lieber auf.
Ja.
Ist gar kein Problem. Ist natürlich schade, dass es einen Namen braucht für sowas, ne? Aber ich glaube schon, dass das irgendwo ein Triggerpunkt ist. Ich glaube nicht, dass es bei jedem was bewirkt.
Ja.
Ich bin mir auch sicher, es gibt, wie gesagt, wunderbare, tolle Hebammen, Ärzte und Ärztinnen, auch dort, die sich gesehen fühlen und sagen, ich finde es schön, dass auch ich endlich meine Arbeit machen kann und ich weiß, dass es okay ist, wenn ich auch einfach anders handle als jetzt vielleicht andere Hebammen und Ärzte und Ärztinnen hier. Und das finde ich gut irgendwo, weil ich höre auch Gutes. Also es ist super schwierig. Man kann ja wirklich nie sagen, dass ein Haus nur schlecht und nur gut ist. Das gibt's nicht.
Total.
Aber ja, ich glaube schon ein bisschen. Ein Ticken vielleicht. Ich rede es mir zumindest ein.
Ich meine, ein Thema, wo Kliniken natürlich auch hingucken müssen, ist auch Wirtschaftlichkeit. Ne? Ich glaube, das hat auch einen Faktor, warum dann gewisse Dinge passieren, oder? Dass man irgendwie so schnell wie möglich dieses Zimmer freikriegen muss, damit die nächste Frau oder die nächste gebärende Person dieses Zimmer irgendwie wieder occupieren kann.
Ja, also Wirtschaftlichkeit ist im Klinikbetrieb ein großes Thema. Ich glaube nicht, dass das jeder Hebamme oder jedem Arzt oder jeder Ärztin in dem Moment so bewusst ist. Ich glaube aber, dass das unterschwelliger Druck ist, den man trotzdem merkt. Es ist zum Beispiel ganz klassisch, dass die armen Assistenzärzte und Ärztinnen sich teilweise rechtfertigen müssen für wenn sie etwas machen oder wenn sie etwas nicht machen, vorm Oberarzt oder vorm Chefarzt, dann stehen sie da vor versammelter Mannschaft und werden erstmal komplett niedergemacht, wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn irgendwas der Chefarzt nicht mit einstimmt. Und das sind natürlich, das ist so ein Druck, den man unterbewusst natürlich irgendwo spürt, wenn man weiß, oh, wenn ich jetzt hier noch 4-5 Stunden verweile, ohne dass ich jetzt irgendwie eingegriffen habe, muss ich mich dafür morgen rechtfertigen. Wie mache ich das? Egal, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder ein anderer Grund, das schwebt natürlich mit. Deswegen, ich glaube, es ist nicht unbedingt der primäre Punkt, weshalb Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist ein Druck, den man spürt und bei dem man weiß, wenn ich jetzt hier nicht handle, dann kriege ich vielleicht langfristig irgendwann mal Ärger, weil ich einfach anders arbeite, wie es sich die Klinik wünschen würde.
Ja, aber das resultiert dann wahrscheinlich auch in Interventionen, die gar nicht nötig wären.
Genau, also dieser fiktive Zeitdruck, den wir da immer wieder den Gebärenden machen irgendwo, das ist allein die Schuld von Klinik und System. Weil eine Geburt braucht Zeit, manchmal braucht sie 5 Stunden, manchmal braucht sie 50 Stunden. Das weißt du vorher wirklich nicht, auch wenn es immer wieder interessante Foren gibt, wo alle möglichen Zeitangaben stehen. Man weiß es einfach nicht. Und es ist natürlich frustrierend irgendwo, wenn man dann den einen Kreißsaal hat, der jetzt schon ewig belegt ist und man hat aber schon 3 Frauen jetzt wieder eingeleitet, ja. Die vielleicht dann irgendwann zur Geburt kommen. Das ist meiner Meinung nach systemisch auch einfach ein ganz großes Problem, dass man sagt, nee, wir wollen immer mehr, weil es gibt ja mehr Geld. Aber die Hebammen deutlich sagen, wir haben keine Kapazität. Das war zum Beispiel in dem Haus, wo ich danach gearbeitet habe, was wirklich, wie gesagt, menschlich viel, viel besser war. Aber es war ein riesengroßes Haus. Also wir hatten circa 4000 Geburten im Jahr. Und es war halt auch so dieses, ja, wir wollen die Einleitungen und die ganzen Fälle, die irgendwie intensivere Betreuung brauchen, die wollen wir alle haben. Und wir sagen dazu nicht nein, weil wir haben ja noch Betten auf Station frei. Aber dass die vielleicht, man muss ja immer überlegen, es könnte auch sein, dass 3 von denen gleichzeitig dann zur Geburt kommen. Und man denkt sich so, wie sollen wir das dann machen?
Kam das schon mal vor?
Ja, doch. Wie oft haben wir Geburten auch im Vorraum gehabt oder sonst irgendwo, weil es einfach, ja, ich meine, wir hatten schon 8 Kreissäle, ne? Es war trotzdem dann gerne mal voll. Aber das ist halt wirklich systemisch nicht in Ordnung, dass Kliniken oder dass die Geburtshilfe mithalten muss, was Wirtschaftlichkeit angeht. Weil das funktioniert nicht. Eine Geburt, eine reine physiologische Geburt, mit der verdienst du kein Geld, weil da hast du kaum Interventionen, da hast du kaum CTGs oder Herztonabwachungen, oder hast du kaum Ultraschalluntersuchungen oder sonst irgendwas. Oder auch kaum Medikamente, die du gibst.
Ja.
Sondern das Einzige ist Zeit, und Zeit nimmt irgendwo das Geld. Deswegen wir müssten auch da ein ganz anderes System haben, wie das abgerechnet wird.
Ja, guter Punkt, ja. Du hast vorhin schon diese Gynäkologin angesprochen, die sich gerichtlich da so ein bisschen versucht hat zu wehren. Wie einfach ist das denn? Das wirkt immer so wie so ein straffreier Raum, wo irgendwie alles gemacht werden darf. Hat man da überhaupt Chancen, sich auch ja strafrechtlich da zu verteidigen?
Also ich persönlich sage auf jeden Fall, wenn man die Kraft dazu hat, diesen Kampf zu gehen, diesen Weg zu gehen, auf jeden Fall geht den Weg. Es lohnt sich immer. Ob es erfolgreich ist, die Chancen, da bin ich ganz ehrlich, noch sehr, sehr schwierig. Wir bräuchten viel mehr Anwälte und Anwältinnen, die richtig Lust drauf haben, in der Medizin aufzuräumen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich verstehe auch, wenn man diesen Weg nicht geht, weil es halt einfach super frustrierend ist, weil wir oft uns die Dokumentation von Geburten anschauen und uns fragen, das ist so nicht passiert oder das ist einfach nicht korrekt oder es ist nicht vollständig. Und das ist ein Riesenproblem, weil alles, was nicht dokumentiert ist, das zu beweisen, dass es passiert ist, das muss man erstmal schaffen.
Das ist ja auch in der Ausbildung aufgefallen, ne? Wo du dann meintest, so, ja. Warum wurde das jetzt gerade nicht hier aufgeschrieben?
Ja.
Also da, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann wissen die doch auch, dann wollen die das doch in einer gewissen Hinsicht auch wieder verschleiern.
Ja.
Ja.
Also diese Streitgespräche hatte ich öfter gehabt, weil ich habe dann dokumentiert für Arzt, Ärztin, Hebamme, wen auch immer, dass der kristalle Handgriff beziehungsweise extremer Bauchdruck einfach ausgeübt wurde.
Ja.
Ob durch eine oder durch 2 Personen. Und das wurde dann immer wieder rausgestrichen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Die Frau hat ein Recht darauf, dass das da drin steht, weil wenn sie danach irgendwelche Rupturen an Leber, Niere oder Zwerchfell sonst irgendwo hat oder starke blaue Flecken oder sich fragt, was hier eigentlich abgeht, dann ist das ihr Recht, weil sie muss ja dann, also das fällt ich aus. Wenn ich was gemacht habe in der Medizin, dann muss ich auch dazu stehen. Und dieses, nee, das dokumentieren wir nicht.
Oh Mann, ey.
Aber dann geht's schon in eine ganz falsche Richtung. Und aber ja, so vor Gericht ist es dann super schwierig, weil man hat dann quasi Aussage gegen Aussage.
Ja.
Und wie das dann ausgelegt wird, ob man dann am Ende sagt, ja, nee, was war ja nur so ein bisschen ganz leicht oder es war so kurz, dass wir das gar nicht dokumentiert haben oder wie auch immer, und das ist gar nicht passiert. Super schwierig. Und ich meine, ein guter Anwalt auf der Gegnerseite, der schafft es mit Sicherheit, eine Frau, die seit 20 Stunden Schmerzen und Wehen erlitten hat und diverse Medikamente vielleicht schon intus hatte und eine traumatisierte Begleitperson, die überhaupt nicht kein medizinisches Wissen hat, irgendwie so darzustellen, dass sie das nicht einschätzen können. Also das schafft mit Sicherheit irgendein sehr guter, weiß ich was, Anwalt.
Ja.
Und das ist halt einfach traurig, weil wir brauchen diese Dokumentation. Wir müssen da auch dafür ein anderes System finden, dass wir uns als Menschen in der Medizin irgendwo drauf verlassen können, wenn wir in eine Klinik gehen, dass dieser Missbrauch, wenn er passiert, dass wir das auch irgendwo beweisen können.
Ja. Was sind denn deine Tipps an werdende Mütter? Wie kann man sich am besten vor Gewalt schützen?
Ja, ganz früh in der Schwangerschaft schon anfangen, sich selber zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Was sind meine Bedürfnisse? Was bin ich für ein Mensch? Fühle ich viel? Fühle ich wenig? Brauche ich Intimität? Bin ich jemand, kann ich rausgehen und mich gefühlt nackig ausziehen auf der Straße und es ist mir komplett egal?
Mhm.
Das sind dann ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn zum Beispiel eine Frau kommt, die sagt, oh, sie könnte sich jetzt gar nicht vorstellen, von mehreren Menschen sich zu entblößen oder irgendwie auch von mehreren Menschen irgendwie angefasst zu werden und sich da so fallen zu lassen, das ist für sie ganz schwierig, dann sollte so eine Frau sich von vornherein die ganze Schwangerschaft schon überlegen, bin ich in dem klinischen Umfeld überhaupt richtig aufgehoben? Brauche ich vielleicht was ganz anderes? Oder wenn klinisch, dann vielleicht mit einer Beleghebamme, die ich schon kenne, bei der ich keine Angst haben muss, wer kommt da und wer fasst mich da an und wo man schon weiß, die geht gut auf mich ein.
Hm.
Aber das sind halt alles Dinge, die müssen wir schon viel früher quasi mit den Frauen besprechen. Da braucht schon viel mehr Wissen und Aufklärung in den Wochen von der Schwangerschaft. Und dann muss man diese Wahl vom Geburtsort halt wirklich ernst nehmen und nicht sagen, ich gehe in die nächste Klinik, weil die ist ja um die Ecke. Weil wir haben den Luxus in Deutschland, den gibt's auch nicht überall, dass wir uns unsere Geburtsstätte aussuchen dürfen.
Ja.
Das ist ein Luxus irgendwo. Es gibt Länder, da ist das vorgeschrieben, dass man in die nächste Klinik fahren muss.
Mhm.
Und wenn eine Frau eine Klinik möchte, dann darf sie sich umschauen. Dann darf sie auch mehrere sich anschauen und ausprobieren und gucken, wo fühlt sie sich wohl und wo hat sie das Gefühl, dass sie auch gehört und gesehen wird. Weil ich sage meinen Frauen immer so, tut so, als wärt ihr ein zweijähriges Kind. Geht dahin und fragt, warum. Wenn man dann, wenn es darum geht, um CTG, ja, wir schreiben dann und dann, ab dann und dann dauert CTG. Ja, warum? Und wenn sie das dann nicht begründen können und irgendwann nur sagen, ja, weil das Klinikstandard ist, dann weißt du schon, dann macht das hier keinen großen Sinn. Also eine medizinische Fachkraft muss immer auch irgendwo ihr Handeln begründen können. Oder wenn sie sagen, ja, wir machen schon öfter mal einen Darmschnitt, weil wenn es dann sein muss, dann ist das schon wichtig. Ja, aber warum? Was wären denn Gründe für einen Darmschnitt? Und wenn dann keine kommen, dann weißt du, dass das sich so eingebürgert hat, so ein bisschen, so einen gewissen Standard.
Ja.
Also das sind so Kleinigkeiten. Wir dürfen für uns einstehen. Wir dürfen Fragen stellen. Der weiße Kittel, der kann einschüchternd sein. Aber wir müssen uns so ein bisschen unsere Stärke zurückholen.
In meinem Umfeld ist es auf jeden Fall so, dass einige sagen, sie wollen eine Hausgeburt oder sie wollen ins Geburtshaus. Ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen dieser Trend. Würdest du das auch an erster Stelle empfehlen, jeder Person?
Einer gut aufgeklärten Frau, die oder einer gut aufgeklärten Familie, auf jeden Fall. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland noch lange nicht so weit sind, dass das für jede Gebärende der richtige Ort ist. Weil im Endeffekt kann man sich den Leit, oder habe ich über diesen Leitsatz, eine Frau gebärt dort ihr Kind, wo sie sich sicher fühlt.
Mhm.
Und es gibt einfach immer noch wahnsinnig viele, die sich außerhalb der Klinik nicht mal ansatzweise sicher fühlen, die dann zu Hause sitzen und wirklich Angst davor haben, was passiert jetzt, wenn es jetzt hier passiert? Und dann ist das für die nicht der richtige Ort, weil sie dann einfach nicht loslassen können. Und wenn sie das dann in der Klinik können mit Arzt, Ärztin, Hebamme, dann ist das für die genau der richtige Ort. Also man müsste viel, viel früher angreifen und dieses Wissen um Geburt verändern, wie Geburt aussieht, wie Geburt abläuft, was es braucht, was unsere Hormone brauchen, um zu funktionieren, dass die Frauen dann erst hinterfragen und sagen können, ah ja, okay, vielleicht ist Klinik gar nicht das Sicherste. Für mich jetzt als gesunder Mensch. Dann würde ich immer sagen, alles klar, dann auf jeden Fall außerklinisch.
Mhm.
Aber bis wir da hinkommen, das braucht noch ganz viel Zeit, weil ich meine, wir sind aktuell bei 3% außer klinischen Geburten.
Mehr ist wahrscheinlich auch gar nicht stemmbar, ne? Also ich meine, ist gar keine Kapazität da.
Ja, genau. Also selbst bei uns im Umkreis hier, wir haben für einen kompletten Landkreis, eigentlich haben wir keine Hausgeburtshebammen. Wir haben eine Hebamme aus einer großen benachbarten Stadt, die fährt ab und zu mal hierher. Mhm. Und das war's dann auch schon für keine Ahnung wie viel, ich weiß nicht, 120.000 Menschen oder so. Das ist also, damit kommst du ja nicht weit. Deswegen die paar Hausgeburten, die es gibt.
Gibt es da irgendwelche Webseiten oder irgendwelche Sammelstellen, wo man sich da informieren kann und irgendwie auch eine passende Person finden kann? Oder ist das einfach, wie klappt das?
Das ist super schwierig. Man muss super früh anfangen vor allem. Also Geburtshaus kann man immer relativ entspannt googeln, wenn man da irgendwas in der Nähe hat. Das geht eigentlich immer ganz gut. Wenn man eine Hebamme sucht, dann kann man bei den Krankenkassen auch nachfragen. Da sind wir registriert, da gibt es so eine Liste. Man kann aber auch gerne beim Landkreis einfach mal nachfragen, weil wir sind ja auch beim Gesundheitsamt registriert, dass die quasi uns so ein bisschen vermitteln. Mhm. Es gibt theoretisch auch manchmal Anlaufstellen. Zum Beispiel bei uns im Umkreis gibt es so eine Hebammenkoordinationsstelle, das ist ganz cool. Da würden die sowas zum Beispiel auch rausgeben. Also da würde ich einfach mal bei der Stadt quasi dann fragen oder halt einfach googeln. Wenn man aber mehr über außerklinische Geburtshilfe generell wissen möchte, gibt's, also die Website heißt Quark, das ist ganz witzig. Ja. Da sind ganzen Statistiken über die außerklinische Geburtshilfe. Und es ist super interessant, weil quasi die Hebammen in Deutschland, die registrieren dort ihre Geburten, ihre Statistiken. Und dadurch hat man einfach einen großen Pool an Zahlen. Und wenn man dann die tatsächlichen Zahlen mal sieht von Verlegungen, Geburtsverletzungen, Komplikationen oder sonst irgendwas, dann merkt man, wie sicher Hausgeburten und Geburtshausgeburten sind und wie gut unsere Hebammen, was für eine tolle Arbeit wir einfach leisten, die außerklinisch arbeiten. Weil wir würden nie Risiko eingehen. Das ist ja so dieses, man denkt ja immer, was passiert im Notfall zu Hause? Aber dazu lassen wir es ja gar nicht kommen. Also wir sind ja auch verpflichtet, den frühesten Zeitpunkt irgendwo abzupassen, dass wir ganz schnell verlegen. Deswegen diese Verlegung in Eile, wenn es wirklich dringend ist, die sind super, super selten. Gibt es fast gar nicht.
Okay. Eva, vielleicht noch eine ganz interessante Abschlussfrage. Wie sieht denn dein Job heute aus?
Also ich bin Hebamme in Schwangerenvorsorge, Geburtsvorbereitung und Wochenbettbetreuung. Und das liebe ich alles sehr. Aber ich muss trotzdem sagen, mir fehlt die Geburtshilfe wahnsinnig sehr. Ja. Aber ich wohne in einem Umkreis, wo es bei uns gibt keine Beleghebammen. Das wäre eigentlich so eine ideale Vorgehensweise, dass ich Frauen zu Hause begleite und aber auch, wenn irgendwas ist, mit ihnen in ein klinisches Umfeld fahren kann. Das wollen die Kliniken bei uns aber nicht. Das ist nicht überall so. Berlin zum Beispiel ist das relativ Standard, aber da gibt es sehr, sehr viele Beleghebammen und das finde ich super schön.
Ja.
Auch das sollte von Deutschland besser geregelt sein, dass das nicht so punktuell ist.
Ja.
Und aber auch ganz ehrlich, das Versicherungsthema, ich zahle keine 13.000 Euro Haftpflichtversicherung für eine außerklinische Geburtshilfe. Das kann ich mir in meinem Alter, also das kann ich mir nicht leisten.
Ja.
Und genau, deswegen bin ich jetzt aktuell auch noch Begleiterin mit dabei, weil es einfach mir gut tut, noch ein bisschen was anderes zu haben. Aber ja, mein Ziel oder mein Wunsch wäre natürlich irgendwann oder hoffentlich bald wieder Geburtshilfe. Aber dafür muss ich immer drum einen richtigen Platz finden. Weil ich würde selber nicht mehr als Standard Klinikhebamme, sage ich mal, nur arbeiten, weil daran gehe ich kaputt, weil das System einfach noch nicht bereit dafür ist.
Ja. Ja, daran schrauben wir jetzt. Auch mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Eva, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel mit und ich hoffe, alle Zuhörenden auch. Vielleicht auch nochmal die Frage am Ende, wenn man mehr über dich erfahren will, wo wird man denn am besten fündig?
Also ich bleib dabei, Instagram ist mein Baby.
Ja.
Auch wenn viele immer sagen wollen, TikTok und dies und das und jenes, ich liebe Instagram. Same. Also gerne auf Instagram unter Hebamme Eva Platzek, da bin ich immer zu finden. Das heißt immer, oft. Genau.
Und sehr schön.
Teile ich meinen Alltag, Hebammenleben, Wissen, alles.
Checkt das aus. Und falls ihr noch weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Auch über eine gute Bewertung bei Spotify und Co. freue ich mich natürlich sehr. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.